Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Besonders viel Gesprächsstoff bieten in diesem Jahr die Reisemodalitäten. Vielfach kann man auch sagen Kalamitäten. Massive Verspätungsprobleme bei der Bahn, Zugausfälle verlangen Reisenden gute Nerven ab. Bei Flugreisen, Personalengpässe und Abfertigungschaos in den vergangenen Wochen und Monaten, x gestrichene Flüge, der Bodenpersonalstreik im Juli und heute der kurzfristig angekündigte Streik der Pilotengewerkschaft Cockpit. Wieder mit gravierenden Folgen für Flugreisende. Gleich unser erstes Thema. Zwei Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde sollen jetzt in Saporischschja bleiben. Auch dazu gleich mehr. Und wir berichten auch heute über den Stand der Entlastungsdebatte. Eine Entscheidung der Ampelkoalition jetzt am Wochenende zeichnet sich ab. 800 gestrichene Flüge, mehr als 100.000 betroffene Reisende. Mit ihrem heutigen Streik haben die Pilotinnen und Piloten den Druck auf die Lufthansa in der laufenden Tarifauseinandersetzung noch einmal deutlich erhöht. Michael hat berichtet.
Es sind zigtausende Passagiere, die an Drehkreuzen wie München oder Frankfurt ankamen, um sich nach Alternativen für ihren Lufthansa-Flug zu erkundigen.
I'm coming from New York, trying to get to Berlin.
Ich bin aus New York und versuche nach Berlin zu kommen. Mein Flug dorthin ist gecancelt. Nun muss ich eine andere Lösung finden.
Now I have to figure out something else.
Nous on vient de Singapour, on va à Lyon.
Wir kommen aus Singapur und wollen nach Lyon. Wir sind jetzt 6 Stunden verspätet. Das geht noch. Da können wir noch glücklich sein. Wir haben andere getroffen, die jetzt 24 Stunden in Frankfurt und dann 24 Stunden in Zürich warten müssen. Das ist nicht zu vergleichen.
Hier in Frankfurt und dann 24 Stunden in Zürich, c'est pas la même chose.
Viele Touristen und Urlauberinnen auf der Durchreise sind vom Ausstand der Pilotinnen und ersten Offiziere der Kranich Airline betroffen. Und natürlich auch viele Urlauber, deren Ferien an diesem Wochenende aufhören, etwa in Hessen, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland. Manche, wie diese Französin auf dem Weg nach Lyon, haben grundsätzlich Verständnis für Streiks. Ferien seien dafür natürlich der beste Zeitpunkt, gerade weil so viele Menschen dadurch genervt werden. 130.000 Passagiere sind es nach Angaben der Lufthansa, die von den Streiks genervt oder betroffen sind. Rund 800 Flüge hat die Airline vor allem an den Drehkreuzen München und Frankfurt gestrichen. Die Tarifgespräche zwischen Lufthansa und den Cockpit-Besatzungen laufen schon seit längerem. Mit dem Streik wollen die Cockpit-Beschäftigten den Druck hinter ihren Lohnforderungen erhöhen. Nach Konzernangaben wäre die Lufthansa zu Aufschlägen von 900 Euro für die Pilotinnen und Piloten bereit oder Lohnzuwächsen zwischen 18% in unteren und 5% in oberen Gehaltsklassen. Der Gewerkschaft geht das nicht weit genug. Streitpunkt ist vor allem der von der Pilotenvereinigung Cockpit geforderte automatische Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr.
Ich glaube, die Teuerungsrate ist etwas, was in Deutschland gerade jeden umtreibt, natürlich auch die Pilotinnen und Piloten. Das ist ein Punkt von mehreren. Gleichzeitig geht es aber auch um strukturelle Fragen und auch um nicht monetäre Fragen aus dem Manteltarifvertrag.
So Cockpit-Sprecher Marcel Grölz. Der Konzern lehnt solche Forderungen bislang ab, mit der Begründung, dass dies die Kosten für die Cockpit-Besatzungen alles in allem um über 40% erhöhen würde. Das kollidiert aus Sicht des Managements mit dem Versuch, das von Schulden belastete und gerade erst wieder in schwarze Zahlen fliegende Unternehmen nach der Corona-Krise wieder auf stabile Beine zu stellen. Der Staat hatte für die Fluglinie während der Pandemie ein milliardenschweres Rettungspaket geschnürt und war zeitweise in den Konzern mit eingestiegen, um ihn vor der Pleite zu retten. Im Hintergrund dieses Tarifkonfliktes schwingt auch mit, dass die Piloten für sie schlechtere Bedingungen durch eine neu gegründete Lufthansa-Gesellschaft befürchten, die intern CityLine 2 genannt wird und in der schlechtere Tarifbedingungen herrschen. Offiziell ist das allerdings kein Streikgrund. Jedenfalls gibt es am heutigen Tag auch viele von dem Streik betroffene Passagiere, die kein Verständnis für den Ausstand haben.
Alle Leute, wo irgendwo angestellt sind, in Geschäften, Einzelhandel, Bäckerei, Reinigungsfirmen, egal wo. Und jeder kämpft im Moment jeden Monat um Geld. Und dann meiner Meinung nach den Piloten nicht so schlecht geht und sie nicht so schlecht verdienen, dass sie laufend einen Arbeitsstreik machen müssen.
Bestreikt werden heute noch bis Mitternacht die Abflüge der Kerngesellschaft Lufthansa und der Logistiktochter Cargo von deutschen Flughäfen. Töchter wie Swiss, Austrian, Brussels oder Eurowings sind nicht betroffen. Allerdings sind die Pilotinnen der Eurowings jederzeit streikbereit. So haben in einer am Mittwoch ausgezählten Urabstimmung auch 98% der Eurowings-Piloten grünes Licht für Streikmaßnahmen gegeben.
Unser Korrespondent Mischa Erhardt berichtete. Über Wochen hat die Internationale Atomenergiebehörde IAEA Alarm geschlagen. Eine Bewertung der Lage am von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sei unmöglich und schon allein das hochgefährlich. Anfang der Woche machte sich dann aber doch ein IAEA-Team auf den Weg und mit dabei auch Präsident Grossi. Zunächst nach Kiew, gestern dann auch nach Saporischschja selbst. Grossi ist inzwischen auf dem Rückweg und darüber, was die Reise bringt oder gebracht hat, gehen die Darstellungen auseinander. Helge Rosenkranz dazu.
Ein bisschen Kontrolle über die Vorgänge im Atomkraftwerk Saporischschja bleibt dem Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde. Zwei Mitarbeiter der IAEA können in der Anlage in der Südukraine bleiben. Das meldete die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Russlands Botschafter in Wien. Wobei unklar ist, ob sie wirklich alle Bereiche des riesigen AKW zu sehen bekommen. Der ukrainische Betreiberkonzern Energoatom betonte zum Beispiel, dass das Team das Krisenzentrum innerhalb des AKW nicht hätte betreten dürfen. Bewaffnete russische Einheiten würden dort vor den Inspektoren versteckt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach dem weltweit beachteten Besuch der IAEA in der Anlage gestern, dem ersten seit Beginn des Krieges, äußerten sich heute hochrangige Vertreter beider Kriegsparteien mit unterschiedlichen Bewertungen. Zunächst der Sprecher des russischen Präsidenten Peskow.
Im Allgemeinen bewerten wir die Tatsache sehr positiv, trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, einschließlich derer, die mit den provokativen Aktionen der ukrainischen Seite zusammenhängen. Diese Mission ist angekommen und hat sich an die Arbeit gemacht. Das Team bleibt vorerst dort und arbeitet weiter. Daher ist es noch zu früh, darüber zu sprechen. Hauptsache, die Mission ist da.
Der ukrainische Präsident Selenskyj dagegen blieb bei seiner Forderung. Demilitarisierung der gesamten Anlage, also Abzug der russischen Truppen, die das AKW Anfang März besetzt hatten.
Wir können das größte Risiko einer Strahlenkatastrophe seit 40 Jahren nicht eingehen. Wir können die Soldaten des terroristischen Staats nicht im Kernkraftwerk zurücklassen. Natürlich haben wir alles getan, damit die IAEA Zugang zum Kernkraftwerk Saporischschja hat. Ich glaube, dass diese Mission immer noch nicht nutzlos sein kann.
Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen Meldungen über Angriffe auf Europas größtes Atomkraftwerk. Reaktoren mussten abgeschaltet werden, wichtige Stromverbindungen fielen aus. Für die Angriffe machen sich stets die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich. Sogar während des Besuchs der IAEA habe es Beschuss in der Nähe gegeben, so das britische Verteidigungsministerium. In der Region Nikopol sollen Häuser, Gaspipelines und andere Infrastruktur beschädigt worden sein. Weiter gekämpft wird anscheinend auch in anderen Regionen der Südukraine. Mit weitreichenden Raketen greift die Ukraine nach eigener Aussage vor allem die strategisch wichtige Infrastruktur der russischen Truppen an. Ins Visier geraten dabei nach ukrainischer Aussage immer wieder Munitionslager der russischen Truppen. Natalia Humenyuk vom Südkommando der ukrainischen Armee.
Wir zerstören weiterhin die Logistik des Feindes. Lagerhäuser mit Munition fliegen in die Luft, Pontonbrücken explodieren. Das bedeutet, dass die logistischen und Transportverbindungen des Feindes so stark untergraben wurden, dass er keine Reserven mehr aufbringen kann. Es gibt noch einige Transportwege, die sie theoretisch nutzen könnten, aber auch sie stehen unter unserer Feuerkontrolle.
Über die militärischen Vorgänge im Süden der Ukraine gibt es derzeit insgesamt nur spärliche Informationen. Nach Einschätzung von Experten seien die russischen Nachschublinien dort im Moment besonders fragil. Wichtige Brücken könnten wegen Schäden nach Angriffen von Militärfahrzeugen nicht befahren werden. Aber auch die russische Armee meldet Erfolge und eigene Vorstöße in der Region um die Stadt Cherson. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Helge Rosenkranz über die IAEA-Inspekteure in Saporischschja. Heute auch Thema in unserem Podcast Der Tag finden Sie in unserer Audiothek oder auch auf deutschlandfunk.de. Seit Wochen läuft die Debatte über mögliche weitere Entlastungen wegen der schnell gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten. Jetzt zeichnet sich eine Entscheidung in allernächster Zukunft ab. Morgen Vormittag kommen die Koalitionsspitzen von SPD, FDP und den Grünen zusammen. Wie lange sie brauchen werden, das ist noch nicht so ganz klar. Aber trotz unterschiedlicher Vorstellungen scheint es doch den gemeinsamen Willen zu geben, am Wochenende konkrete Antworten zu liefern. Einen eher überraschenden Vorschlag speist jetzt die EU-Kommissionspräsidentin, die CDU-Frau Ursula von der Leyen, ein. Und damit fängt Frank Capellan seine Zusammenfassung aus Berlin an.
Ursula von der Leyen ist es heute, die klare Ansagen macht. Die EU-Kommissionspräsidentin ist zu Gast bei der Unionsklausur im bayerischen Murnau und sie bringt einen Vorschlag ins Spiel, mit dem die Christdemokraten die Bundesregierung schon länger treiben. Die Bürger sollen für den Grundbedarf an Energie nur noch einen fixen Preis zahlen müssen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es jetzt Zeit ist für einen Preisdeckel auf russischem Pipeline-Gas nach Europa.
Wirtschaftsminister Robert Habeck ist da bisher noch zurückhaltend. Ob es zu einem solchen Deckel beim Gas kommen könnte, darüber wird die Koalition morgen beraten. Und sie muss auch klären, wie der explodierende Strompreis in den Griff zu bekommen ist. Der ist ans Gas gekoppelt. Die Anbieter von erneuerbaren Energien mit geringen Erzeugungskosten profitieren von der Krise. Und Christdemokratin von der Leyen weiß auch da Abhilfe, fordert mit Blick auf die Gewinne einzelner Stromkonzerne,
dass wir die teilweise abschöpfen, um gezielt kleine Einkommen und vulnerable Unternehmen zu unterstützen.
Das wiederum hört sich nach Übergewinnsteuer an, die aber ist mit den Liberalen kaum zu machen. Selbst der Kanzler hatte sich stets zurückhaltend geäußert, wenn es darum ging, Unternehmen gesondert zu besteuern, die von Krieg und Krise profitieren. Der eigene Fraktionsvorsitzende widerspricht Olaf Scholz sehr deutlich. Für Rolf Mützenich steht fest:
Wir wollen, dass die Übergewinnsteuer Realität wird. Etwas, was eben eine zusätzliche Einnahme bei Unternehmen, die nicht auf unternehmerische Initiative, Innovation zurückzuführen ist, vor dem Hintergrund, dass es Mitnahmeeffekte am Energiemarkt gibt, dass das verhindert wird.
Die Steuer bleibt also Verhandlungsmasse, wenn es darum geht, Entlastungen für die Bürger zu finanzieren. Von einem einstelligen Milliardenbetrag hatte Finanzminister Christian Lindner gesprochen, den er in diesem Jahr noch locker machen könnte. Im kommenden ist noch deutlich mehr drin. Schließlich verdient der Staat gerade gut an der Inflation über steigende Einnahmen, gerade bei der Mehrwertsteuer. Folgt also auf das 9-Euro-Ticket ein günstiger Nachfolger? 49 Euro monatlich für ein bundesweites ÖPNV-Ticket schlagen die Sozialdemokraten vor. 29 Euro für ein regionales fordern die Grünen. Für Fraktionschefin Katharina Dröge steht außer Frage,
dass ein solches Ticket nicht nur bundesweit gilt, sondern dass es gleichzeitig auch einen niedrigen Preis hat.
Für FDP-Chef Christian Lindner ist hingegen kaum verhandelbar, dass sein Steuerkonzept zur Bekämpfung der kalten Progression in irgendeiner Form Realität wird. Die Mitte der Gesellschaft muss auch entlastet werden, diejenigen, die kräftig Steuern zahlen, das hat er immer wieder unterstrichen. Die SPD will aber auch die Geringverdiener entlasten, von steuerfreien Einmalzahlungen wird gesprochen. Viel Stoff also für die Koalitionsrunde. Deutschlands Kassenhüter bringt nach Gesprächen mit seinen G7-Finanzministerkollegen noch einen Deckel erneut ins Spiel. Den Ölpreisdeckel.
Preiscap für russische Erdölexporte in Verbindung mit einer Ausweitung der Produktion bei den erdölexportierenden Ländern. Das könnte wirklich die Inflation eindämmen und das ist unser gemeinsames Ziel.
Und ein frommer Wunsch, denn um den Preis für russisches Öl wirksam zu deckeln, müssten sich weit mehr als 7 Industrienationen einig werden.
Frank Capellan berichtete aus Berlin. Es ist eine Formulierung, die von Klimaschützern vielfach kritisiert worden ist. Das im Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen festgehaltene Ziel, den Ausstieg aus der Kohle, idealerweise, so heißt es da, bis 2030 zu schaffen. Der Koalitionsvertrag aus dem vergangenen Jahr, der stammt ja aus einer gefühlt weit zurückliegenden Vergangenheit, aus einer Zeit vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Heute war Bundeskanzler Scholz für ein Treffen mit den Ministerpräsidenten der drei ostdeutschen Braunkohleländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg in der Lausitz. Daniela Karls hat ihnen zugehört.
Offiziell sollte es bei dem Treffen im Industriepark Schwarze Pumpe um eine erste Bilanz zum Strukturwandel in den ostdeutschen Kohlerevieren gehen. Vor 1,5 Jahren ist das Strukturstärkungsgesetz in Kraft getreten, das dem ausgehandelten Kohlekompromiss einen rechtlichen und finanziellen Rahmen gab. Und was die bisherige Bilanz angeht, zeigten sich wohl der Kanzler als auch die 3 Ministerpräsidenten recht zufrieden. Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg, sagte beispielsweise:
Die Dinge, die damals beschlossen worden sind, bekommen jetzt in der Region Gestalt. Sie sind zu sehen. Wir schaffen neue Arbeitsplätze, wir schaffen klimaneutrale Arbeitsplätze und müssen uns also aus dieser Sicht vor der Strukturentwicklung und der Strukturwandel in der Region keine Sorgen machen.
Sorgen macht den Ministerpräsidenten der Kohleländer aber nach wie vor der von der Ampelkoalition angestrebte frühere Kohleausstieg. 2030 statt wie vereinbart 2038 soll nach Möglichkeit das deutsche Kohleaus kommen, so steht es im Koalitionsvertrag. Die Grünen haben das gerade erst erneut bekräftigt. Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff ging bei seinem Abschlussstatement offen auf Konfrontationskurs.
Ohne dass ich jetzt in die politischen Meinungsbildungsprozesse der jetzt hier im Bundes Regierung dort hinein denken möchte, steht für mich, wie gesagt, dieses Gesetz mit dem Kohleausstieg 2038, weil es wichtig ist, dass wir diese Kapazitäten, die wir haben, vor allen Dingen auch in der jetzigen Situation entsprechend so im Netz halten und am Markt halten, dass nicht noch eine zusätzliche weitere Mangellage entsteht.
Bundeskanzler Olaf Scholz lächelt bei diesen Worten und blieb selbst auf Nachfrage im Wagen, was das Datum des Kohleausstiegs angeht.
Wenn es gelingt, dass wir eine ausreichende Kapazität an Energieerzeugung haben, gerade auch im Osten Deutschlands, aus erneuerbaren Energien, wenn es uns gelingt, den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft zu schaffen und das alles, was wir uns vorgenommen haben, dann relativiert sich ja auch die Notwendigkeit anderer Erzeugungskapazitäten. Aber so war der Zusammenhang immer und so ist er auch aus dem Koalitionsvertrag sehr klar erlesbar.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ging auf die umstrittene Frage des Kohleausstiegs heute kaum ein. Er gab sich heute optimistisch, betonte die Chancen, die der Strukturwandel für die Lausitz bedeutet. Beispielsweise das erneute Bekenntnis der Schnellzugverbindung von Berlin über Cottbus und Görlitz nach Polen.
Das ist eine Lebensader. Wir hängen diese Region an die Bundeshauptstadt, an diese boomende Stadt ran. Und das wird alles verändern, was in dieser Region passiert.
Die Schnellzugverbindung soll im Rahmen des Strukturwandels finanziert werden über eine spezielle Förderrichtlinie. Nach dem normalen Bundesverkehrswegeplan wäre die Strecke nicht förderfähig gewesen. Kanzler Scholz betonte, dass diese Bahnstrecke ein Versprechen der Regierung sei, eine Investition in die Zukunft der Region.
Daniela Karls berichtete und dazu gehört noch eine Energieeilmeldung, die uns in diesen Minuten erreicht. Im Moment erst aus einer Quelle, nicht bestätigt, von Reuters. Danach heißt es, dass Gazprom die Gasversorgung der Pipeline Nord Stream 1 jetzt doch einstelle oder stoppe. Quelle, auf die sich Reuters beruft, ist Gazprom selbst. Wenn Äußerungen von Anfang der Woche jetzt nochmal aktuell werden, von Mitte der Woche, von Außenministerin Baerbock, dann liegt es daran, dass die AfD und die Linke ihr jetzt vorwirft, vor allem diese beiden Parteien, die Menschen in Deutschland seien ihr egal. Bundeskanzler Scholz hat sie heute gegen die Kritik in Schutz genommen. Es sei die Aufgabe der Bundesregierung, für die Politik, die man vertritt, zu werben, auch in Zeiten, in denen es mal Gegenwind gibt. So ließ er Regierungssprecher Hebestreit ausrichten. Was genau Baerbock gesagt hat und warum es auf den genauen Wortlaut ankommt, das hat Panayotis Gavrilis zusammengefasst.
Annalena Baerbock wird in sozialen Medien vorgeworfen, sie stelle als deutsche Außenministerin die ukrainischen Interessen über die der eigenen Bevölkerung. Die Quelle: ein zusammengeschnittenes Video, das über Telegram-Gruppen geteilt wurde, die russische Propaganda verbreiten. Darin die eine Aussage Baerbocks, getroffen auf einem Panel vorgestern in Prag, an dem auch ihr ukrainischer Amtskollege Kuleba teilgenommen hat. Baerbock sagte, gleich im Original auf Englisch zu hören: Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, dass wir sie unterstützen, solange sie uns brauchen, dann möchte ich liefern. Egal, was meine deutschen Wähler denken, aber ich möchte liefern.
If I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us. Then I want to deliver. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine.
Das sind 14 Sekunden aus einer knapp 4-minütigen Antwort. Das Video mit dieser Aussage wurde 1000-fach geteilt. Was sie ganz am Anfang und am Ende ihrer Antwort gesagt hat, herausgeschnitten. Baerbock erklärte nämlich auch, dass es, wie sie sagte, glücklicherweise in Demokratien die Chance gebe, dass Menschen einer anderen Meinung seien. Und Baerbock betonte, dass es einen sozialen Ausgleich brauche. Uns steht ein Winter bevor, sagte sie, wo wir als demokratische Politikerinnen und Politiker herausgefordert werden. Menschen werden auf die Straße gehen und sagen, dass sie die Energiepreise nicht bezahlen können. Und ich werde sagen, ja, ich weiß. Deswegen helfen wir mit Entlastungen.
We are facing now a winter time where we will be challenged as democratic politicians. People will go on the street and say, we cannot pay our energy prices. And I will say, yes, I know, so we help you with social measures.
Aber, ergänzte Baerbock, man stünde zur Ukraine und das bedeute, die Russland-Sanktionen blieben auch über den Winter, auch wenn Politikerinnen und Politiker dafür kritisiert würden. Kritik kommt, und zwar von der AfD und der Linken, die Baerbock Missachtung des Wählerwillens vorwerfen. AfD-Koparteichefin Alice Weidel, die selbst das Video des pro-russischen Telegram-Kanals geteilt hat, fordert ihren Rücktritt. Wer ausdrücklich auf die Interessen der Wähler in Deutschland pfeife, habe in einem Ministeramt nichts mehr verloren, twitterte Weidel. Sevim Dadelen von der Linken kritisierte, eine Außenministerin, die nach dem Motto Ukraine first, Bürger egal handle, sei ein Totalausfall. Das Auswärtige Amt spricht hingegen von Desinformation, verbreitet von pro-russischen Kanälen. Am Ende ihrer Antwort hatte Baerbock zudem gesagt, man stehe ebenso in Solidarität zu den Menschen in Deutschland wie zu den Menschen in der Ukraine. Auch diese 5 Sekunden fehlen in dem zusammengeschnittenen Video.
We stand in solidarity with everybody in our country, as we stand with everybody in Ukraine.
Panayotis Gavrilis berichtete aus Berlin. Dieses Katz-und-Maus-Spiel kennen Fachleute schon lange. Wenn ein Impfstoff da ist, dann hat sich der Krankheitserreger schon wieder verändert. Dauerthema zum Beispiel bei den Grippeschutzimpfungen. Heute nun hat die EU-Kommission einen ersten Corona-Impfstoff gegen die Omikron-Variante zugelassen. Vorläufigen Studien der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zufolge könnte sie auch gegen die aktuell dominierende BA5-Variante wirksam sein. Ursprünglich angepasst ist sie allerdings an die ältere Variante BA1. Ann-Kathrin Büsker berichtet.
14 Millionen Dosen angepasster Covid-Impfstoff werden in den nächsten 2 Wochen nach Angaben der Bundesregierung in Deutschland erwartet. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, rechnet angesichts dieser Entwicklung mit einem steigenden Impfinteresse.
Ich glaube schon, dass viele Patientinnen und Patienten auf diesen Moment gewartet haben, dass wir jetzt angepasste Impfstoffe zur Verfügung haben. Und insofern glaube ich durchaus, dass das Interesse und die Nachfrage nach den Impfungen jetzt wieder zunehmen wird. Das ist ja auch das, was wir den Patientinnen und Patienten im Wesentlichen empfohlen haben.
Die Arztpraxen seien dafür aber gut gerüstet, so Reinhardt am Morgen im Deutschlandfunk. Die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna, die bereits gestern unmittelbar nach der Empfehlung durch die Europäische Arzneimittelagentur eine Zulassung durch die Europäische Kommission erhalten hatten, sind auf die Omikron-Variante des Coronavirus angepasst. Allerdings auf eine Form, die kaum mehr vorkommt. Das Virus hat sich inzwischen weiterentwickelt.
Das ist leider so. Das ist aber im Übrigen auch schon bei einem Grippeimpfung seit Jahrzehnten der Fall, sodass wir immer ein ganz klein wenig hinter der Mutationsgeschwindigkeit der Viren hinterherhängen. Nichtsdestotrotz, die Veränderungen, die zwischen Omikron B1 und dann B4 und B5 bestehen, sind natürlich da, aber sind aber nicht so groß, dass der jetzige angepasste Impfstoff nicht doch auch gegen die Untervarianten B4, B5 einen gewissen Schutz bewirkt.
So Ärztekammerchef Reinhardt. Studien zeigten zudem, dass dieser Impfstoff stärker auch vor Ansteckung schützen könne. Der angepasste Impfstoff wird allen zur Verfügung stehen, die noch ungeimpft sind oder noch keine 3. bzw. 4. Impfung haben, den sogenannten 1. und 2. Booster. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die 4. Impfung, also den 2. Booster, für Personen über 60 Jahren und Menschen mit Immunschwäche. Ihnen empfiehlt auch Leif Sander, Impfstoffexperte der Berliner Charité und Mitglied des Corona-Expertenrates der Bundesregierung, die Impfung. Wer jedoch im Sommer eine Durchbruchsinfektion hatte, brauche zunächst keinen zusätzlichen Booster und sollte mindestens 3 Monate abwarten, so Sander gegenüber der Deutschen Presseagentur.
Unsere Korrespondentin Ann-Kathrin Büsker berichtete aus Berlin. Einige Strände haben die Ölschlieren inzwischen erreicht. Seit gestern tritt Schweröl aus dem vor Gibraltar havarierten Frachter aus. Die Abpumparbeiten laufen nach Angaben der spanischen Behörden mit großem Tempo. Stabilisiert ist die Lage allerdings noch nicht. Franka Wels berichtet.
Wie ein böses Omen liegt der havarierte Frachter in der Bucht von Gibraltar. Die Lage ist nach Angaben der Behörden einigermaßen stabil. Bergungsteams, Pumpen, was das Zeug hält, hatten am Donnerstag die 250 Tonnen Diesel fast komplett entfernt. Diese gute Nachricht birgt allerdings auch ein Risiko, erklärte der Regierungschef Gibraltars Fabian Picardo im spanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wenn die Treibstoffe raus sind, wird das Schiff sich natürlich bewegen und wir wollen nicht, dass es noch mehr zerbricht als ohnehin schon. Deshalb sei es wichtig, dass die Experten die Bergung durchführten. Die kommenden 48 Stunden sind entscheidend, denn im Schiff sind ja auch noch mehr als 200 Tonnen Schwer- und Schmieröl. In Gibraltar blicken die Menschen sorgenvoll aufs Meer. Wenn Öl austrete, sei das eine Katastrophe, sagt diese Einwohnerin. Nicht nur in Gibraltar, sondern auch in Spanien.
If any oil escapes, or any of the fuel, it can have an absolutely disastrous effect. On the beaches, not just in Gibraltar, but in Spain.
Größere Ölmengen sind bereits ausgetreten. Bilder und Filmaufnahmen zeigen einen Ölteppich, der die vorsichtshalber ausgelegten Ölsperren teilweise überwunden hat. Erste Ölschlieren sind bereits an Stränden von Gibraltar, aber auch in der Gemeinde La Línea de la Concepción in Andalusien angekommen, konnten aber offenbar aufgenommen werden. Dass es nicht mehr wurde, ist Tauchern vor Ort zu verdanken, die die Lecks schnell gefunden und verschlossen haben. Patricia Villanueva von der spanischen Umweltschutzorganisation Ecologistas in Acción sagt, die Situation scheine unter Kontrolle zu sein, das Schiff einigermaßen stabil.
La verdad que parece que la cosa está controlada y la situación del barco ahora mismo es estable, pero claro, siempre queda ese miedo y tenemos.
Aber da ist natürlich trotzdem immer ein Gefühl der Angst, denn wir erinnern uns an ähnliche Unfälle. Alles kann passieren, auch eine Ölpest, speziell in einer Gegend mit derart starken Strömungen wie in der Straße von Gibraltar.
Solucionarlo, pero todo puede ocurrir y encima en una zona con tanta corriente como es justo el.
Die 60 Kilometer lange Wasserstraße verbindet das Mittelmeer mit dem Atlantik. Aber das Mittelmeer liegt fast 1,5 Meter tiefer als der benachbarte Ozean. Daher gibt es eine östliche Strömung an der Oberfläche und eine tiefer verlaufende Gegenströmung, die das salzhaltigere Mittelmeerwasser in den Atlantik bringt. Es sind also gewaltige, entgegengesetzte Kräfte am Werk. Die Anspannung ist daher auch in La Línea de la Concepción auf der spanischen Seite groß. Dieser Mann sorgt sich, was passieren könnte, sollte der Frachter doch noch auseinanderbrechen.
Estamos muy preocupados pues con lo que se podía producir aquí en la línea de la Concepción.
Seine sprichwörtliche Nachbarin in Gibraltar hat noch eine andere Sorge. Die Bergung der Treibstoffe dürfte insgesamt 50 Stunden dauern, wenn nichts schief geht. Die Bergung des Schiffes selbst hingegen Wochen. Und der Herbst mit seinen Stürmen steht vor der Tür.
I hope the authorities act as promptly as they have done and also to try and remove the remains of the ship before the weather starts to get too bad. Because if it starts breaking up in the storms, bits of that ship will be everywhere.
Sie hoffe, die Behörden würden auch versuchen, das Wrack zu entfernen, bevor das Wetter sich verschlechtere. Denn wenn es während der Stürme zerbräche, wären Wrackteile überall. Es dürfte also ein banges Wochenende werden in der Bucht, die die einen die Bucht von Gibraltar nennen und die anderen die Bucht von Algeciras.
Franka Welz berichtete. Nach einer Corona-Pause ist die IFA jetzt zurück. Die Elektronikmesse in Berlin, die manche noch als internationale Funkausstellung kennen. Tausende nutzten den ersten Besuchertag heute. Großes Thema, paradoxerweise Energiesparen. Lisa Splanemann dazu.
Die IFA 2022 ist gestartet. Am Vormittag hat die Elektronikmesse ihre Tore für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Bei einer Eröffnungstour durch die Messehallen war auch Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dabei. Es gebe nur einen richtigen Ort für die IFA und das sei Berlin. Für Berlin sei die Messe ein Riesenschub, so die regierende Bürgermeisterin. Die Hotels und Gaststätten seien voll. Rund 1100 Aussteller aus mehr als 40 Ländern präsentieren in diesem Jahr ihre neuesten Produkte in gut 30 Hallen auf dem Berliner Messegelände am Funkturm. Ein großer Fokus wird in diesem Jahr auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Energieeffiziente Lösungen und ressourcenschonende Innovationen sind Bestandteil der Messe für Haushaltselektronik und Unterhaltungstechnik. 2019, zu Vor-Corona-Zeiten, waren knapp 240.000 Besucher auf der Elektronikmesse. Eine Prognose, wie viele Besucher in den kommenden 5 Tagen auf der IFA erwartet werden, wollten die Veranstalter nicht geben. Wegen geltender Reisebestimmungen in ostasiatischen Ländern ist aber davon auszugehen, dass es in diesem Jahr weniger sein werden als in den vergangenen Jahren.
Lisa Splanemann war das über den Besucherstart der IFA heute in Berlin. Die Lage am Atomkraftwerk Saporischschja beschäftigt uns gleich auch nochmal in unseren Kommentaren hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Dann auch der Blick auf die Streiks der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa. Das waren die Informationen am Abend. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.